Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Sich von falschen Skrupeln befreien. Übertriebene Schuldgefühle machen einen nur kaputt. Überall ist die Kultur des schlechten Gewissens auf dem Rückzug, diagnostiziert der Journalist Jan Ross. Da wird verdrängt und beschönigt. Schuldeingeständnisse sind aus der Mode gekommen. Wir gehen eher zum Gegenangriff über. Wer laut genug brüllt, schnell genug twittert, hat am Ende recht. Und doch ist die Weltgeschichte und die Weltliteratur voll von menschlicher Schuld, von ihrer Last und dem Versuch, davon loszukommen. Dostojewskis Schuld und Sühne wurde zwar in der Neuausgabe umbenannt in Verbrechen und Strafe, doch seine Schilderungen sind eindrücklich. Ein schuldig gewordener Mensch ist ein von seiner Schuld rastlos Getriebener. Er wird schier erdrückt von ihr. Und wir alle werden früher oder später schuldig und sind schon schuldig geworden. Wie wird der Mensch mit seiner Schuld fertig? Wie können wir leben angesichts der Schuld, die jeder von uns persönlich angehäuft hat? Wie können wir als Menschheit leben angesichts der Schuld, die wir aufgetürmt haben? Angesichts der Massaker, Genozide und Verwüstungen? Angesichts des unendlichen Leids, das wir über die Erde gebracht haben? Wie können wir leben, wenn uns niemand davon freispricht? Wenn wir Gott in die Überlegungen einbeziehen, wird es noch schlimmer. Wenn wir uns vorstellen, dass wir vor unseren Schöpfer treten müssen, den Schöpfer des Universums, den Herrn der Herren, den König der Könige, wir, die wir nichts von ihm wissen wollten, die wir unser Ding gemacht haben, wir haben unser Leben gelebt, unser Leben 1.0, 1.2, 1.5, wir haben unser Ding gemacht, wenn wir uns das einmal vorstellen, dann wird die Last unserer Schuld erdrückend, hoffnungslos. Aber was macht Gott? Durch Ostern, durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes, Jesus Christus, sagt Gott zu uns, begnadigt. Begnadigt und versöhnt. Wir sind begnadigt und versöhnt. Einem Schwerverbrecher zu sagen, dass er begnadigt ist, obwohl er nichts dafür getan hat, begnadigt zu werden, ist ein Unding. Er hat die Gnade nicht verdient. So jemanden kann man nicht begnadigen. Er muss die gerechte Strafe bekommen. Auch heute entspricht das unserem Gerechtigkeitsverständnis. Unrecht muss bestraft werden, und zwar an dem, der dieses Unrecht begangen hat. Wenn ein Verbrechen nicht bestraft werden kann, dann schmerzt das alle Betroffenen. Es ist wie eine offene, klaffende Wunde. Der Verbrecher muss bestraft werden. Er darf nicht geschont werden. Aber genau das ist die Bedeutung von Gnade. Ich zitiere aus dem Wörterbuch: Gewährung von Schonung, Milde, Mitleid gegenüber einem Verurteilten. Gnade heißt also, einem Verbrecher unverdient die Schuld zu erlassen. Das ist nicht fair. Wenn wir von Gott fair behandelt werden wollten, dann hätten wir den sofortigen Tod verdient. Gott handelt nicht fair, er handelt gnädig. Über uns Menschen heißt es im Römerbrief, Römer 3, sie sind allesamt Sünder, wir alle. Und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Gnade heißt nicht Schwamm drüber. War nicht so schlimm. Gnade heißt, es war so schlimm, dass darauf der Tod steht. Gnade heißt, Gott lässt seinen Sohn an deiner Stelle sterben und sagt dir, du darfst leben. Deine Schuld ist im wahrsten Sinne des Wortes aus der Welt geschafft. Eine Welt ohne einen solchen Gott ist unmenschlich. In einer Welt ohne Gott ist, ich zitiere, die Last dessen, was man getan hat, nicht etwa leichter, sondern schwerer. Es gibt niemanden, der das Scharlachrote weiß wie Schnee machen könnte. Entweder macht es den unerlösten, nicht erlösbaren Schuldigen kaputt, oder er wird die Schuld leugnen und von sich wegschieben. Da keiner ihn losspricht, muss er es selbst tun, mogelnd, fälschend und beschönigend. Nicht die Wahrheit soll ihn freimachen, sondern die Lüge. Nicht die Wahrheit soll ihn freimachen, sondern die Lüge. So schreibt Jan Ross in seinem Buch Verteidigung des Menschen, warum Gott gebraucht wird. Und nun ist Gott, der uns da begnadigt, nicht nur der Richter, sondern auch der Kläger. Derjenige, gegenüber dem wir schuldig geworden sind. Und als Kläger bietet er uns Versöhnung an. Wie der Vater in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Der Sohn, der nichts von seinem Vater wissen wollte, der ihn für tot erklärt hat, der sich sein Erbe vorzeitig hat ausbezahlen lassen, der das Erbe unverantwortlich auf den Kopf gehauen hat und dann zu seinem Vater zurückkehrt. Wie der Vater diesen seinen Sohn in seine Arme schließt, ihm neue Kleider anlegt, ein rauschendes Fest für ihn feiert und sich freut, als sei es sein einziger Sohn. So versöhnt sich Gott mit uns, beziehungsweise uns mit sich. Wenn wir zu ihm zurückkehren und das Versöhnungsangebot von Ostern annehmen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Versöhnung geht weiter als Gnade. Versöhnung geht die zweite Meile. Versöhnung stellt die Beziehung wieder her. Gnade erlässt die Schuld. Man geht seiner Wege. Aber Gott geht es nicht nur darum, unsere Schuldfrage zu lösen, sondern er möchte eine Beziehung mit uns und diese Beziehung wiederherstellen. Versöhnt mit Gott heißt, dass Leben in der Gegenwart Gottes möglich wird. Leben 4.0. Wir dürfen in der Gegenwart des ewigen Schöpfer Gottes leben, als sterbliche Kreaturen an der Ewigkeit teilhaben. Das drückt auch die Aussage Jesu aus, auf die ich letzte Woche eingegangen bin. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und dann sagt Jesus weiter, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Johannes 14, Vers 20. Ihr in mir und ich in euch. Als inniger kann man eine Beziehung gar nicht beschreiben. Das ist totale Präsenz Gottes in uns. Jesus als Immanuel, als Gott mit uns. Diese Erfahrung konnten die Zeitgenossen von Jesus damals machen. Aber die Auferstehung Jesu an Ostern eröffnet diese Möglichkeit für uns alle, auch heute, Gott mit uns. Ostern macht für uns Leben in der Gegenwart Gottes möglich. Ostern bedeutet also nicht nur unsere Befreiung aus der lebensfeindlichen Macht, aus dem lebensfeindlichen Machtbereich Satans. Ostern ist auch eine Einladung Gottes zur Versöhnung mit ihm. Das ist übermenschliche, göttliche Gnade. Wenn im Neuen Testament von Gnade die Rede ist, ist aber häufig auch von ihrem Gegenteil die Rede. Vom eigenen Verdienst. Die Bibel spricht dann von Gesetz. Offenbar ist die Gefahr, das eine mit dem anderen zu verwechseln, so groß, dass wir immer wieder darauf hingewiesen werden müssen. So schreibt Paulus an die Gemeinden in Galatien, weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes, also durch eigene Leistung, Einhalten der Gesetze, nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen. Und dann später heißt es weiter, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Man könnte auch anders sagen, wenn ich durch eigene Leistung vor Gott gerecht werden kann, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Und dann werfe ich die Gnade Gottes weg, wenn ich das versuche. Und das ist nur eine von vielen Stellen, die betonen, dass nicht die eigene Leistung es ist, die uns, die Gott dazu veranlasst hat, sich mit uns zu versöhnen. Das wäre ja auch keine Gnade. Nicht, was wir leisten, sondern was Gott an Karfreitag und Ostern bereits getan hat. Das ist entscheidend. Das ist so schwer zu glauben. Vor allem braucht es Demut. Und das ist das Letzte, was der Mensch sein möchte, demütig. Es würde ja bedeuten, sich einzugestehen, wir haben versagt. Aber genau so ist es. Wir haben auf ganzer Linie versagt. Der Mensch hat die große Unordnung der Welt nicht ordnen können. Der Mensch kann die eklatante Kluft zum Guten und Göttlichen nicht selbst überbrücken. Es braucht einen Gott, der das vollbringen kann. Aber diesen heilsamen Blick in den Spiegel wagt der Mensch nicht. Stattdessen versucht er, es durch eigene Leistung zu erreichen. Auch wir Christen, gerade in Gemeinden, die es sehr genau nehmen mit der Bibel, die alles richtig machen wollen, setzen so oft auf eigene Leistung. Auch wir erliegen oft der Versuchung, durch Befolgen von Regeln Gott auf unsere Seite zu ziehen. Und das, obwohl wir ja davon befreit sind, vom Gesetz, von der Knechtschaft des Joches. Wir können es einfach nicht glauben. Wir sagen zwar nicht, wir statt Jesus, unsere Leistung statt seiner Leistung, aber wir sagen häufig, Jesus plus unsere Werke. Jesus plus Beschneidung, sagten am Beginn christlicher Gemeinden viele Judenchristen, wie wir im Galaterbrief lesen können. Jesus plus Teilnahme am Tisch des Herrn, sagen manche Brüdergemeinden. Und Jesus plus getrennte Sitzordnung. Jesus plus Taufe, sagen manche Baptisten. Jesus plus jeden Tag stille Zeit, sagen vielleicht manche von euch. Oder Jesus plus anderen Menschen auf der Straße von Jesus erzählen. Jesus plus treue Mitarbeit in der Gemeinde. Erst mit dem Plus ist man ein richtiger Christ. Nein, damit relativieren wir das, was an Ostern geschehen ist. Damit schränken wir das Befreiungswerk und stellvertretende Opfer Jesu Christi ein. Wir machen Christus kleiner und uns größer. Wir bringen damit zum Ausdruck, so ganz hat es Christus doch nicht gebracht. So ganz ist die Rechnung Gottes doch nicht aufgegangen. Wir müssen da noch ein bisschen nachhelfen. Es ist die schlimmste Hybris, die oft als Demut getarnt daherkommt. Wir wollen ja dem Herrn dienen. Aber jeder muss sich fragen, dienen wir dem Herrn, um gerecht zu werden? Dienen wir dem Herrn, um noch heiliger zu werden? Oder dienen wir dem Herrn, weil wir gerecht sind? Weil wir von Gott geheiligt sind. Was hinter dieser leistungsorientierten Glaubenshaltung steht, ist oft ein Gottesbild, was Gott überspitzt gesagt als Sklavenhalter sieht, als unbarmherzigen Herrn und Richter, der Gesetze und Regeln erlässt, die wir einhalten müssen und unerbittlich ist. Häufig sind es dann aber auch selbstgemachte Regeln, die wir aufstellen, die eingehalten werden müssen. Das Gesetz treibt in die Angst. Gnade treibt die Angst aus und bewirkt Liebe. Das Gesetz sieht die Sünde. Gnade sieht den Sünder. Das Gesetz verlangt Buße, um Beziehung wiederherzustellen. Gnade ist Beziehung, die zur Buße führt. Beim Gesetz steht Liebe am Ende des Rennens, wenn wir uns durchgekämpft haben, hart gegen uns selbst, diszipliniert, alles richtig gemacht haben. Bei Gnade steht Liebe am Anfang, an der Startlinie und kämpft mit und für uns und trägt uns über die Ziellinie. Das Gesetz führt letztlich weg von Gott, macht uns religiös oder rebellisch, jedenfalls gottlos. Gnade zieht uns zu Gott und lässt Liebe entstehen. Das Gesetz sagt, du musst es selbst bringen. Gnade sagt, es ist vollbracht. Das Gesetz führt in die Knechtschaft. Gnade führt in die Freiheit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das heißt nicht, dass wir nichts für Gott tun dürfen oder sollen. Im Gegenteil, weil Gott mit Jesu Worten zu uns sagt, es ist vollbracht, du musst nichts mehr dazu tun. Es ist alles getan. Du darfst einfach so in meine Gegenwart kommen, weil Gott uns das zusagt und uns mit ihm versöhnt, motiviert uns das, für ihn etwas zu tun, für ihn alles zu tun. Nicht um uns zu versöhnen, sondern weil wir versöhnt sind. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und weiter schreibt Johannes, ihr Lieben, hat Gott uns so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Aus Gottes Liebe zu uns folgt unsere Liebe zu ihm und zu anderen, folgt unser Tun für ihn, nicht umgekehrt. Gottes Liebe, seine Gnade und Versöhnung wird hier zur Voraussetzung und zum Vorbild für unsere Beziehungen zu anderen. Als von Gott Geliebte, das heißt als Begnadigte und Versöhnte, können und sollen wir einen Lebensstil der Gnade und Versöhnung prägen. Wie sieht ein solcher Lebensstil aus? Welche Folgen hat das für unsere Mitmenschen? Das wird besonders praktisch in der Familie. Unser Lebensstil als Eltern prägt den späteren Lebensstil unserer Kinder und prägt auch ihr Gottesbild. Das Gegenteil eines Lebensstils der Gnade ist ein Lebensstil des Gesetzes. Was ist das? Wenn wir unseren Kindern Liebe und Anerkennung nur schenken als Belohnung für erwartete Leistung, für erwartetes Verhalten, dafür, dass sie brav waren, ein Wort, hinter dem man viel Grausamkeit verstecken kann, dann werden sie Gott wahrscheinlich als den strafenden, zornigen, unbarmherzigen Herrn sehen, der alles sieht, auch was die kleine Hand tut. Sie werden dann nicht vollkommen in der Liebe sein, wie Johannes schreibt, in der Liebe Gottes, weil sie diese Liebe gar nicht annehmen können, diese bedingungslose Liebe. Sie haben gelernt, alles, was ich bekomme, muss ich mir verdienen, auch Liebe. Unsere Kinder müssen unsere Erwartungen abarbeiten, können es uns eigentlich nie recht machen, weil irgendetwas immer noch fehlt. Und wir konzentrieren uns besonders auf die Fehler. Es ist ein Leben, das auf direktem Weg ins Hamsterrad der Perfektion treibt. Ein Lebensstil, der Gesetzlichkeit misstraut, sucht Kontrolle und arbeitet mit Furcht. Furcht rechnet mit Strafe, schreibt Johannes. Wenn unser Partner unsere Erwartungen nicht erfüllt, wenn unsere Kinder nicht das tun, was sie sollen, was wir von ihnen erwarten, dann bestrafen wir sie mit Liebesentzug, Zurückweisung, Ablehnung, Schweigen, gekränkt sein. Wie gesagt, Liebe muss man sich verdienen. Auch im Zusammenleben in der Gemeinde und am Arbeitsplatz ist das relevant. Wie gehe ich damit um, wenn jemand meine Erwartungen nicht erfüllt? Wende ich mich von ihm ab, zeige ihm die kalte Schulter, kritisiere ihn hart, rede womöglich mit anderen schlecht über ihn? Oder werde mir tatsächlich durch eine unbedachte Bemerkung etwa mich verletzt hat, also schuldig geworden ist an mir? Ziehe ich mich dann gekränkt zurück? Lasse ich ihn spüren, dass er vor mir zu Kreuze kriechen muss, um die Sache in Ordnung zu bringen? Trage ich ein Sündenregister mit mir herum, mit dem ich ihn schier erschlage? Dann ist die Hürde zur Versöhnung unüberwindbar hoch. Ein Lebensstil der Gnade. Wenn wir einen Lebensstil der Gnade leben, dann kann der andere sich entfalten, muss keine Angst vor Fehlern haben. Gnade setzt unsere Kinder frei, sich auszuprobieren, ihre Stärken zu entdecken, ihre Schwächen anzuerkennen und anzunehmen. Gnade erlaubt unseren Mitarbeitern, unseren Mitgeschwistern in der Gemeinde, unseren Freunden Fehler zu machen. Gnade lässt unsere Kinder zu starken Persönlichkeiten werden, die sich selbst angenommen haben, weil wir als Eltern sie annehmen, wie sie sind. Gnade schenkt bedingungslose Liebe. In einem Lebensstil der Gnade ist also Liebe die Grundlage, der Kraftstoff für das Rennen des Lebens. Liebe steht am Anfang und motiviert dann zu Leistungen, auch zum Einhalten von Regeln. Eben nicht aus Furcht vor Strafe. Ein Lebensstil der Gnade ist geprägt von einem konstanten Zuspruch der Liebe. Egal was passiert, egal welchen Mist unsere Kinder angestellt haben. Ja, auch in einem Lebensstil der Gnade ist Raum für Korrektur. Wenn ich tatsächlich berechtigte Kritik üben muss, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, dann bedeutet Gnade, dass meine Kritik von einem starken Fundament der Wertschätzung und des Wohlwollens getragen ist. Und ich werde sicher gehen, dass der andere wirklich weiß, dass ich ihn und seine Arbeit wertschätze. Wenn ich meine Kinder zurechtweisen muss, sollte das immer auf dem Fundament unserer Liebesbeziehung passieren. Einsicht und Umkehr dient hier nicht, um die Beziehung wiederherzustellen, sondern sie geschieht, weil diese Beziehung immer schon besteht. Ein solcher Lebensstil der Gnade macht Versöhnung leicht. Und schließlich heißt ein Lebensstil der Gnade auch, dass wir mit uns selbst gnädig und versöhnt sind. Ja, eigentlich steht das am Anfang. Denn wer nicht selbst mit sich gnädig ist, dem fällt es auch schwer, anderen gnädig zu sein. Wer an sich selbst überzogene Erwartungen hat und beim Scheitern hart mit sich ins Gericht geht, wird auch anderen gegenüber hart sein. Wir sind versöhnt mit Gott. Dann sollten wir uns auch mit uns selbst versöhnen. Wer unversöhnt mit sich selbst ist, der stellt sich über Gottes Urteil. Wenn ich mich nicht selbst in Gnade annehmen kann, stelle ich mich über Gottes Gnade. Mache Gott zum Lügner. Ich drücke dann nämlich aus, diesen Typen, den Gott da begnadigt hat, den sollte man gar nicht begnadigen. Aber selbst dann ist Gott noch nicht am Ende mit uns. Selbst in einem solchen Fall lässt Gott Gnade walten. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, heißt es, Gott ist größer. Und ich ergänze, seine Gnade ist größer, auch wenn wir uns verdammen. Gottes Gnade ist unermesslich, übersteigt jedes Menschenmaß. Sein Angebot zur Versöhnung, Versöhnung mit ihm, dem Schöpfer der Welt, deinem Schöpfer, Versöhnung mit deinen Mitmenschen, Versöhnung mit dir selbst. Dieses Angebot steht auch heute noch. Ostern gilt noch immer. Der Herr ist auferstanden. Amen. Vater im Himmel, du bist voller Gnade und Wahrheit. Ich danke dir, dass du unser Schuldproblem gelöst hast, ein für alle Mal. Ich danke dir, dass du uns Leben schenkst, Leben in deiner Gegenwart. Ich danke dir für deine unermessliche Liebe zu uns, die an Ostern die Weltgeschichte verändert hat. Und ich bitte dich, dass Ostern unsere persönliche Geschichte ändert, dass wir uns befreien lassen zu einem versöhnten Leben in deiner Gegenwart. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.